Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BWL und Controlling Studium, und zwar zur Folge 7 aus unserer Reihe Bilanzen, in der wir uns mit dem Ansatz des Anlagevermögens einmal näher beschäftigen wollen, insbesondere mit dem Bilanzansatz von Leasinggegenständen. Ja, starten wir aber zunächst einmal mit den allgemeinen Ansatzvorschriften für Vermögensgegenstände. Das Handelsgesetzbuch unterscheidet für Vermögensgegenstände, Anlage- und Umlaufvermögen zwischen Ansatz- und Bewertungsvorschriften. Die Ansatzvorschriften regeln die Bilanzierung dem Grunde nach. Hinsichtlich des Bilanzansatzes ist zwischen Ansatzgeboten, Ansatzwahlrechten und Ansatzverboten zu differenzieren. Nach HGB hat der Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände zu enthalten, sofern sie aktivierungsfähig sind. Wir sprechen hier vom Vollständigkeitsgebot. Im Handelsrecht wird allerdings die Frage des unentgeltlichen Erwerbs von Sach- und Finanzanlagen nicht explizit geregelt. Entgeltlicher Erwerb bedeutet, dass für die Anschaffung eine Gegenleistung oder Aufwendungen aus dem Vermögensbereich erbracht werden. Die Gegenleistung muss nicht zwangsläufig als Geldzahlung erfolgen, sie kann auch in Form eines Tausches oder in einer Dienstleistung bestehen. Für ohne Entgelt erworbene Sach- und Finanzanlagen, zum Beispiel durch Schenkung oder Erbvorgang, besteht nach herrschender Meinung handelsrechtlich ein Aktivierungswahlrecht. Derartige Vorgänge kommen im betrieblichen Bereich jedoch nur äußerst selten vor, sodass im Regelfall vom Aktivierungsgebot auszugehen ist. Für alle originären immateriellen Gegenstände des Anlagevermögens besteht ein Aktivierungswahlrecht mit Ausnahme der selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände. Für diese besteht ein Aktivierungsverbot. Hierzu gehören die explizit im Handelsrecht genannten selbst geschaffenen Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten oder vergleichbare immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Eine Aktivierungspflicht besteht ebenso für alle entgeltlich erworbenen Immaterialgüter. Ein Aktivierungsverbot besteht auch für den selbstgeschaffenen originären Geschäfts- oder Firmenwert. Handelt es sich dagegen um einen entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwert, so besteht ein Aktivierungsgebot. Der sogenannte derivative Geschäfts- oder Firmenwert muss also aktiviert werden. Kommen wir nun zum Bilanzansatz von Leasinggegenständen. Hinsichtlich des Bilanzansatzes bei Leasinggeschäften ist zu differenzieren, ob der Leasinggegenstand beim A. Leasinggeber oder B. Leasingnehmer zu bilanzieren ist. A. Bilanzierung beim Leasinggeber. Ist das Anlagegut beim Geber zu bilanzieren, hat dieser das Leasingobjekt unter der entsprechenden Position des Anlagevermögens auszuweisen und über die Jahre der voraussichtlichen Nutzungsdauer abzuschreiben. Die erzielten Leasingraten sind für ihn in der Gewinn- und Verlustrechnung anzusetzende Umsatzerlöse. Der Nehmer hat in diesem Fall nur die Leasingraten zu begleichen, die für ihn Betriebsausgaben darstellen und am Jahresende unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisen sind. B. Bilanzierung beim Leasingnehmer. Bei dieser Sachlage hat der Geber eine Forderung gegenüber dem Nehmer in Höhe der Kaufpreisschuld zu bilanzieren. Die empfangenen Einzahlungen setzen sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil, der die angesetzte Forderung im Zeitablauf mindert, zusammen. Die Errechnung der Zins- und Tilgungsanteile bestimmt sich in der Regel nach der Zinsstaffelmethode. Der Nehmer hat in Höhe der Forderung des Gebers eine entsprechende Verbindlichkeit zu bilanzieren. Die zu zahlenden Tilgungsanteile mindern die Verbindlichkeit und der Zinsanteil ist als gewinnmindernder Zinsaufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung zu verrechnen. Des Weiteren hat der Nehmer den Leasinggegenstand in seiner Bilanz zu aktivieren und über dessen Laufzeit abzuschreiben. Ja, zum Ende der heutigen Folge wollen wir uns mit der wirtschaftlichen Zurechnung beim Mobilien- und Gebäudeleasing etwas näher im Detail befassen. Dabei ist zunächst einmal das Verhältnis von Grundmietzeit und betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer beim Leasinggegenstand zu betrachten. Und in Abhängigkeit davon ergibt sich dann die Antwort auf die Frage beim Mobilienleasing und beim Gebäudeleasing, wo das wirtschaftliche Eigentum liegt. Entweder liegt es beim Leasingnehmer oder beim Leasinggeber. Der erste Fall ist folgender: Die Grundmietzeit beträgt weniger als 40% der Nutzungsdauer des Leasinggegenstandes. Da liegt sowohl beim Mobilienleasing als auch beim Gebäudeleasing das wirtschaftliche Eigentum beim Leasingnehmer. Zweitens, die Grundmietzeit beträgt mehr als 90% der Nutzungsdauer. Da liegt sowohl beim Mobilienleasing und auch beim Gebäudeleasing das wirtschaftliche Eigentum wiederum beim Leasingnehmer. Drittens, Grundmietzeit beträgt mindestens 40% bis höchstens 90% der Nutzungsdauer, a, ohne Kauf- oder Mietverlängerungsoption. Dann liegt beim Mobilienleasing und beim Gebäudeleasing das wirtschaftliche Eigentum beim Leasinggeber. B, mit Kaufoption und B1. Kaufpreis mindestens so hoch wie der Buchwert laut amtlicher AFA-Tabelle unter Berücksichtigung der linearen AFA oder wie der niedrigere gemeine Wert im Veräußerungszeitpunkt. Dann liegt beim Mobilienleasing das wirtschaftliche Eigentum beim Leasinggeber. B2. Gesamtkaufpreis nicht niedriger als Restbuchwert des Gebäudes nach amtlicher AFA-Tabelle zuzüglich Buchwert niedriger gemeiner Wert des Grund- und Bodens. Da liegt beim Gebäudeleasing das wirtschaftliche Eigentum beim Leasinggeber. B3. Kaufpreis niedriger als unter B1 oder B2. Dann liegt beim Mobilienleasing und beim Gebäudeleasing das wirtschaftliche Eigentum beim Leasingnehmer. C. Mit Verlängerungsoption und C1. Anschlussmiete mindestens so hoch wie der Wertverzehr des Gegenstands. Ermittlung des Buchwerts laut amtlicher AFA-Tabelle bei linearer AFA oder niedrigerer gemeiner Wert und Restnutzungsdauer. Dann liegt beim Mobilienleasing das wirtschaftliche Eigentum beim Leasinggeber. C2. Anschlussmiete beträgt weniger als 75% der marktüblichen Miete. Dann liegt beim Gebäudeleasing das wirtschaftliche Eigentum beim Leasingnehmer. C3. Anschlussmiete niedriger als unter C1. Dann liegt beim Mobilienleasing das wirtschaftliche Eigentum beim Leasingnehmer. Und abschließend C4. Anschlussmiete höher als unter C2. Dann liegt beim Gebäudeleasing das wirtschaftliche Eigentum beim Leasinggeber. Ja, und mit dieser detaillierten Betrachtung sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Abschließend noch ein paar Literaturhinweise zu den Themen Jahresabschluss und Buchführung. Diese finden Sie in Hülle und Fülle. Wir können Ihnen zumindest unsere gleichnamigen Bücher empfehlen, die beim Verlag Books on Demand erschienen sind. Ebenfalls können wir Ihnen unsere Lern-App BWL Champion empfehlen, die Sie im App oder Play Store downloaden können. Sie finden uns in den sozialen Medien auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Und weitere Lehrvideos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal BWL und Controlling Studium. Und das finden Sie auch alles als Podcast bei Spotify und allen gängigen Anbietern. Ja, wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten abonnieren Sie am besten unseren Kanal, dann verpassen Sie keine Folge. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.